Let's do it.
Stubengespräche. Wissenschaft aus dem Battlehaus. Aus der Feichtinger Stube des Schrift- und Kalligraphiemuseums Bettenbach in Almdach. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Stubengespräche hier aus dem Battlehaus in Bettenbach. Unser heutiger Gast ist wieder ein ausgezeichneter Wissenschaftler mit hervorragendem Ruf. Er hat so viel gemacht und so viel geschrieben, dass ich es gar nicht alles sagen kann. Das überlasse ich dann in Egon, der ist nämlich auch wieder an meiner Seite heute beim Interviewen. Und ich begrüße ihn, Kurt Kottroschal. Hallo Kurt, danke, dass du da bist.
Einen guten Morgen an alle.
Ja, guten Morgen auch von mir. Die Fülle der Literatur werde ich nun hier nicht aufzählen, ganz abgesehen davon, dass auch mir nicht alles zugänglich ist und das hier den Rahmen bei weitem sprengen würde. Wir haben jetzt die Gespräche über die Soziologie und die Archäologie, die Biologie gehabt die letzten Male und sind jetzt wieder bei einem Biologen gelandet, der sich aber sehr viel auch mit dem Menschen beschäftigt hat. Insofern finde ich das sehr spannend, dass sich da ein Kreis schließt, weil der Zugang fast ein soziologischer auch durchaus sein kann in der Verhaltensbeobachtung. Ja, Kurt, als erstes frage ich dich aber, was ist dein Bezug zum Almtal?
Naja, wir leben hier.
Das ist zum Beispiel ein sehr guter Bezug.
Es war 1989 ist Konrad Lorenz gestorben, dann ist diese kleine Konrad Lorenz Forschungsstelle eine Zeit lang verwaist gewesen und dann hat die dann gab es in der Kronenzeitung in der Oberösterreichischen die Schlagzeile, die Graugänse verhungern, was eh nicht passiert wäre. Das hat dann bewirkt, dass die Kronenzeitung und die damalige Landesregierung, also Landeshauptmann Ratzenböck, aufstanden wie ein Mann und hat gesagt, das darf man nicht zulassen, weil sonst sind uns die Wölser Pensionisten-Base. Ungefähr so läuft das Interesse an der Wissenschaft in Österreich meistens. Und dann haben sie halt geschaut, was für Konstruktion finden. Und es gab dann eine Kooperation zwischen dem Land, das in geringem Ausmaß Betriebsmittel gezahlt hat, und der Uni Wien, die zwei Mann lebende Subvention, das war ich und das Epp Hemetsberger, beigesteuert haben, und so haben wir halt gewerkt, nicht? Also zuerst war es ein leeres Haus und dann haben wir innerhalb relativ kurzer Zeit eigentlich die Wissenschaft gut nach oben gefahren. Und zu dem Zweck haben wir uns auch angesiedelt, nicht? Also ich bin gleich ab 1990 da gewesen, die Familie ist eineinhalb, zwei Jahre später nachgekommen, wir haben ein Häusl aufgestellt da mitten im Siedlungsgebiet von Neufichtwang, sozusagen nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nahe an der Forschungsstelle. Also Nähe-Distanz-Regulation ist bekanntlich das Wichtigste im Leben, und wenn man in grüner arbeitet, sollte man nicht in grüner wohnen. Das gilt für jeden Ort, ne? Im Wesentlichen, und darum sind wir da, und wie gesagt, meine Frau war damals Lehrerin in Salzburg, bereits gut etabliert in den damals hat es noch Hauptschulkassen in einer damaligen Hauptschule in Salzburg. Und die Tochter war 14, glaube ich, und der Sohn 12. Die Tochter und die Frau waren wenig amüsiert über den Wegzug aus Salzburg. Der Sohn war begeistert, der war sofort Mitglied einer sehr gemischten Blase, die heute noch existiert, so mit Feierl machen an der Alm und ein bisschen Schwarzfischen und wilde Hundclub gründen mit Snowboard und solche Geschichten. Also für den war das ideal. Ne? Also, und das ist der Bezug zum Almtal. Und vor 4 Jahren jetzt bin ich als Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Pension, also pensioniert worden mit 65, muss man ja gehen von Seiten der Uni. Es gibt eine tolle Nachfolgerin, die Sonja Kleindorfer, es gibt einen tollen Neubau, ja, und die werkeln halt jetzt und das hat genau passt, nicht? Und wir sind im Alm da irgendwie hängen geblieben. Wir wohnen auch noch teilweise in Wien, aber meistens, also oft lockt es uns nicht so nach Wien, da ist es im Alm da meistens schöner. Ja.
Das ist richtig.
Das kann der Egon auch nachvollziehen.
Genau, das ist für mich genau das Gleiche. Ja, die Frau Kleindorfer war ja vor 2 Wochen zu Gast und hat uns hier auch erklärt, wie ihre Profession ist. Wie ist denn deine Profession? Wie siehst du dich selber? Was bist du für ein Wissenschaftler?
Ich? Ja. Ja, mich hat immer ein bisschen mehr die großen Systeme interessiert. Also ich habe begonnen vom Training her an der Uni Salzburg bin ich vergleichender Anatom und auch Physiologe, habe relativ viel gemacht zur Evolution bei Fischen und auch zu Sinnessystemen von Fischen, war deswegen auch zweimal länger in den USA. Und dann sozusagen mit der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle gab es dann die Umstellung auf Verhaltensbiologie, die mich aber immer schon interessiert hat, weil es sozusagen keine politischere Wissenschaft gibt. Nicht? Unsere Erklärung, was menschliches Verhalten bedingt, ist ja eminent gesellschaftspolitisch spannend. Nicht? Das hat ja die amerikanische Verfassung und zum Beispiel der Geist der jungen Sowjetunion gemeinsam. Nicht? Man hat gedacht, Menschen seien unendlich, also sozusagen grenzenlos bildungsfähig, sozusagen kämen als Tabula rasa zur Welt. Verhaltensbiologen wissen, dass das nicht so ist und die Psychologie weiß das auch heute. Also so gesehen, und das zeigt schon, was meine Orientierung ist. Also es gibt, ich bin gern spezialisiert auf gewissen Gebieten, das muss man auch, weil sonst verliert man die Kompetenz, über irgendwas zu reden, aber sozusagen die eine bestimmte Unterart von Mitochondrien, der rechten oberen Zelle des Hypothalamus, daran mein Leben lang nachzubohren, das hat mich nie wahnsinnig interessiert, sondern bin eher an Gesamtsystemen interessiert, darum auch meine Orientierung Richtung Mensch-Tier-Beziehung, darum mein gewisses Interesse auch, wie hängt es zusammen mit menschlicher Natur, wie hängt menschliche Natur zusammen mit politischen Systemen. Das heißt, was braucht man für politische Systeme, dass die Leute zufrieden sind und dass die Leute nicht nur Probleme machen, sondern sie auch lösen, ne? So ungefähr.
Das klingt ja sehr spannend. Also der Bogen zur Soziologie ist gar nicht so bei den Horn herbeigezogen, Beobachtung von Systemen. Ich frage mich gerade, ob wir jetzt mit einer Musik anfangen, bevor wir uns tiefer in diese Materie hineinstürzen.
Gute Frage, aber ich möchte da zuerst noch was fragen.
Ah, na dann.
Bevor wir quasi die USA ganz verlassen, du warst an der Universität in Colorado, glaube ich, oder?
Mhm.
Genau.
Auch, ja.
Jetzt ist ganz interessant, weil die Sonja ist eigentlich eine Amerikanerin in Amerika geboren, dann nach Europa gekommen, du bist quasi Europäer und bist zum Studieren, weiß nicht, ein Jahr oder wie lange warst du in Colorado?
Nein, ich habe nicht studiert, ich war dort, in Colorado war ich einfach Staff-Member, also Mitglied des dortigen Instituts und vorher, ein paar Jahre vorher war ich an der University of in Tucson, University of Arizona.
Okay.
Und habe dort mitten in der Wüste mit Fischen gearbeitet. Golf von Kalifornien ist nicht weit, nicht?
Ja.
Sea of Cortez und das ist eines der reichsten Meere der Welt und das war schon faszinierend.
Nicht? Ja. Warum ich frage, ist auch, gibt es irgendwie eine Ähnlichkeit zwischen der amerikanischen Universitätslandschaft und der österreichischen oder ist das komplett anders oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Wenig, die Systeme sind sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben bei uns herrschen immer noch staatliche Universitäten vor mit allen ihren Vor- und Nachteilen. Das heißt, die Landschaft ist relativ standardisiert. Wir haben bestenfalls entsprechende Qualitätsunterschiede zwischen einzelnen Instituten auf unterschiedlichen Unis. Und daher sollten sich Studenten, Studierende sehr gut überlegen, wo sie studieren, weil es auch in Europa immer wichtiger wird, wo man herkommt. Also von
der Universität.
Nichts gegen die Uni Krems, aber wenn ich die Wahl habe, komme ich lieber von der Uni Wien.
Ja.
Das amerikanische System war immer schon ganz anders. Das heißt, erstens, die Differenzierung in weltbeste Universitäten, Harvard zum Beispiel, oder diese Unis in Neuengland und absoluten Mist, nicht? Lubbock in Texas, da würde ich zum Beispiel nicht hingehen, das ist nicht einmal eine bessere Mittelschule bei uns, also AHS. Also da gibt es einen unglaublichen Streu von Qualität und es hat viel mit Geld zu tun. Positive Merkmale sind, die Leute müssen dafür zahlen und das ist nicht schlecht, weil was nichts kostet, ist nichts wert und die müssen für einzelne Vorlesungen zahlen, das heißt, die werden dort wesentlich intensiver betrieben. Und es gibt eine Kooperation zwischen Vortragenden und Studierenden bezüglich der Qualität. Wenn du dort keine Qualität ablieferst, dann bist du sofort am Pranger. Ne? Okay. Bei uns ist das nicht ganz so. Da gibt es manchmal, ich rede jetzt, hört's bitte weg, wenn es mit Unis was zu tun hat, aber da gibt es manchmal eine unheilige Allianz zwischen Studierenden, die so tun, als würden sie studieren, und Vortragenden, die so tun, als würden sie irgendwas vermitteln. Ne? Und Hauptsache, man fühlt sich wohl. Ne? Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Wir haben exzellente Arbeitsgruppen auf unseren Unis, aber da gäbe es noch Luft nach oben. Nicht? Aber ja. Wie gesagt, es gibt bei beiden Systemen Vor- und Nachteile.
Okay, bevor ich jetzt amerikanische Musik spiele, die du gewünscht hast, meine letzte Frage: Was hast du mitgenommen aus den USA?
Für was man mitgenommen hat?
Für dich selber, ja.
Zwei Nummern dürfen. Nein, und eine gewisse kritische Einstellung dem Neoliberalismus gegenüber, aber das nicht alles schlecht ist. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass nachdem das Firnbergsche Universitätsorganisationsgesetz in den späten 70er Jahren notwendig war, um die ordinarien Universität zu überwinden, waren die neuen UUGs bis in jüngste Zeit notwendig, um die Schäden des Firnbergischen UG wieder zu beheben. Wir haben jetzt mehr Leistungsorientierung, wir messen Wissenschaft, Output objektiv, auch das hat wieder seine Vor- und Nachteile, aber es ist nicht mehr ganz so gemütlich wie zu Zeiten, wo ich begonnen habe, und das ist nicht nur schlecht. Nicht? Okay. Es sind immer noch weniger als 20% der Lehrenden an österreichischen Universitäten, die sich um kompetitive Grants, kompetitive Drittmittel von Seiten des FWF zum Beispiel bewerben. Das ist immer noch sehr ernüchternde, geringe Rate. Nicht? Und ohne Forschungsaktivität ist eigentlich die Lehre nicht, also das alte Humboldtsche Ideal sollte man schon hochhalten.
Erklären Sie es, das Humboldtsche
Ideal? Naja, dass sozusagen Lehre und Forschung die beiden Seiten derselben Medaille sind. Nicht? Also wenn man keine gescheite Forschung betreibt, kann man keine gescheite Lehre betreiben und umgekehrt. Würde ich nicht so extrem sagen, aber es gibt auch spezialisierte Lehrer, die nicht viel forschen und die hervorragend sind, aber im Wesentlichen stimmt das. Nicht?
Okay, so jetzt kommen wir zu unserer Verschweigeminute, nämlich zur Musik, die du gewünscht hast. Du hast gesagt, irgendwas von Bob Dylan. Hat wahrscheinlich auch was mit dem Jahrgang zu tun. Und ich habe da einfach eingegriffen und habe mir gedacht, das Leben ist wie ein rollender Stein. Und das hören wir jetzt da.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. So proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rolling stone.
school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it.
So, der alte gute Bob Dylan hat sich keinen Genierer gemacht, hat der Kurt gerade gesagt. Er hat eher länger gesungen als wir kurz, darum drehen wir ihn jetzt ab, weil sonst kommen wir mit der Zeit überhaupt nicht zusammen. Und wir dann weiter mit unserem Stubengespräch Wissenschaft mit Kurt Kottroschall. Und jetzt geht es uns eingemacht, hätte ich gesagt, Egon, oder?
Ja, schauen wir mal. Vor vier Wochen haben wir den Hans Reschreiter da gehabt, der uns erzählt hat über das Salzbergwerk und die Ausgrabungen dort. Ich habe dir da auch kurz davon berichtet. Ja. Und du hast damals den Hinweis gegeben, dass die Bedeutung der Hunde beim Bergbau und in den damaligen Gesellschaften in der Archäologie so gut wie gar nicht oder kaum zur Sprache kommt. Ja. Und da habe ich das Gefühl, da blitzt so dieses systemische Denken und Wissen von dir durch. Was sagst du da dazu?
Naja, Hunde unterschätzt man immer nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass wir heute wissen, dass wir seit 35.000 Jahren mit Hunden unterwegs sind, dann ist das um 20.000 Jahre, mehr als 20.000 Jahre länger als mit Schaf und Rind. Also Wolf war sozusagen unser erster Tierkumpan, was natürlich eine seltsame Idee ist halt. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir keine Hunde. Salzbergwerk, mein Gott, die haben in Hallstatt 900 oder 700 vor Christus angefangen, wirklich industriell Salz zu schürfen. Da ist eigentlich das meiste schon gelaufen. Da hatte man selbstverständlich Hunde, man hat noch viel gejagt. Aber es war nicht Wolf oder Hund, das Totemtier, wie bei anderen Ethnien, sondern das Totemtier dieser Leute war der Hirsch. Es war eher ein keltischer Kulturkreis. Aber die haben Hunde gebraucht, zum Jagen und um das Material aus dem Bergwerk zu kriegen etc. Also waren heftig Hunde im Einsatz, wie schon die tausende Jahre zuvor in anderen Kontexten. Und mein Gott, das war ein bisschen überzogen, wenn ich sage, Archäologen haben da kein Augenmerk. Die Frühgeschichte, vor allem befeuert durch die Entwicklungen in der modernen Archäogenetik, hat jetzt einen starken Fokus auf Mensch-Tier-Beziehung, weil man erkennt natürlich, dass es sozusagen keine evolutionäre Vergangenheit des Menschen gibt ohne Tiere. Tierbeziehung ist einer der wichtigsten Merkmale, also diese Art von Biophilie, also die Liebe zur Natur sozusagen, wäre ein menschliches Alleinstellungsmerkmal. Alle Kinder, alle Säuglinge dieser Welt kommen mit diesem Interesse auf die Welt und dann differenziert es ein bisschen aus. Also wir hätten dieses und wie gesagt, das differenziert sich dann je nach Kultur entsprechend aus. Aber in den Geisteswissenschaften ist immer noch relativ unterbelichtet, dass Menschen ohne Tierbeziehung nicht wirklich definierbar sind. Individuell verärgere ich immer Leute, wenn ich sage, Menschen sind ohne andere Tiere, vor allem ohne Hund nicht ganz komplett. was sich dadurch untermauern kann, dass ein Leben, ein gutes Leben mit Hund sozusagen gesundheitlich was bringt und sozusagen die Resilienz gegen das Auftreten von mentalen Störungen erhöht. Natürlich will nicht jeder mit einem Hund leben, ist ja klar. So ungefähr. Und die Theologen sind da besonders verstört, wenn man sagt, dass die Wurzel jeder menschlichen Spiritualität, und Menschen sind spirituelle Wesen, ne, in der Tierbeziehung liegt. Ne. Die ersten formalen spirituellen Äußerungen der Menschen ist Animismus, Glauben an die Beseeltheit der Natur, und das ist ja der Grund. Und animistische Kulturen, Leute in animistischen Kulturen haben immer Interesse, sich in andere zu verwandeln. Dieses Verwandlungsthema ist da überall drin. Haben wir heute noch zum Beispiel in der Wandlung in der Kirche, nicht, wo sie plötzlich ein Stück Brot in angeblich in Fleisch verwandelt. Das war jetzt nicht despektierlich, das war nur ein Hinweis, dass manche der alten animistischen Themen natürlich vollkommen in unserer Religion überlebt haben. Naja, und sozusagen auf diesem Weg haben wir uns entwickelt. Wann das begann, wissen wir nicht. Also die Frühgeschichtler sind keine große Hilfe, eher die Anatomen und die Leute, die schauen, dass sie die ganz alten Menschenreste auswerten. Und da sieht man, dass vor 300.000 Jahren bei Homo sapiens es einen Knick nach oben gab in der Hirnvolumensentwicklung, und das man kann das ungefähr als Zeitpunkt, also als Bereich ansetzen, wo wir begonnen haben, unsere Symbolsprache zu entwickeln und wo einige andere Hirnentwicklungen sozusagen wirklich in Schwung kamen. Nicht?
Das ist eine These, dass du jetzt
mit der Sprache entwickelt. Dabei waren wir ja nicht. Eben. Aber es muss einen Grund geben für diesen starken Knick vor 300.000 Jahren. Homo sapiens gab es vor 1 Million Jahren auch schon. Überreste von uns, des modernen Menschen finden wir über ganz Afrika, und vor 60.000 Jahren ging es als große Welle dann raus. Und da waren wir aber dann schon moderne Menschen mit einem sehr großen Gehirn, spirituelle Menschen, Menschen, die sozusagen auch sachinteressiert an den Dingen der Welt waren, etc. etc. Also, da waren wir schon ziemlich fertig.
Also das ist dann auch dokumentiert in so Höhlenzeichnungen
etc. Ja, aber das kam erst viel später. Das waren spezifische Kulturen, die das gemacht haben. Die älteren Höhlenzeichnungen in Westeuropa sind so um 40.000 herum. Nicht? Aber die Chose hat schon viel, viel früher begonnen, und wir dürfen nicht vergessen, dass jene Homo erectus-Abkömmlinge, die vor 700.000 Jahren Afrika verlassen haben und vor denen wir, also unsere Vorfahren, sich vor 900.000 Jahren getrennt haben, nämlich also die Linie, die dann zum Neandertaler führte, bereits seit 700.000 Jahren in Eurasien lebt. Und das waren auch keine Gscherden ohne Bötz, nicht? Die haben organisierte Siedlungen gehabt, die hatten sicher eine gewisse Sprachfähigkeit, die waren nicht so spirituell und symbolorientiert wie unsere Vorfahren. Wir haben sie auch nicht ausgerottet, nicht? Wir haben sie aufgesaugt. Jeder von uns hat da 2-4% Neandertaler-Gene in sich, also die sind zwar offiziell weg, aber ein bisschen assimiliert haben wir es, nicht?
Aber das klingt so, als ob da die Genforschung ganz viel ermöglicht hat in der Verfolgung dieser Verbreitung des Homo sapiens auf der Welt.
Oh, absolut. Wir wissen heute wirklich sehr gut Bescheid über die Siedlungsgeschichte von Mitteleuropa, von des pazifischen Raums etc. Wo wir leider noch wenig gut Bescheid wissen, ist der zentralafrikanische Raum. Das ist schade, weil die größte Diversität von Menschen, genetische Diversität von Menschen, findet man immer nur in Afrika, was ja bedeutet, dass Afrika das Artentstehungszentrum für uns Menschen war. Nicht? Jetzt lebt eine einzige Menschenart auf der Welt. Das war nicht immer so. Wir waren einmal eine ganze Menge von Menschenarten sozusagen. Und dort halten sich eben die Knochen nicht gut, aus denen man DNA noch rauskratzen kann. Darum gibt es dort einen blinden Fleck. Aber sonst hat man in den letzten, ich würde sagen, weniger als 10 Jahren haben die Fortschritte dieser hochauflösenden Genetik uns genaue Informationen gebracht, wo wir herkommen. Nicht? Wir wissen zum Beispiel, dass vor 42.000 Jahren waren unsere Jäger- und Sammlervorfahren da. Das waren große, dunkelhäutige, blauäugige Menschen. Die wurden dann vor circa 8.000 Jahren von anatolischen Ackerbauern mit ihren Vieh mit ihrer Ackerbaukultur verdrängt. Ab dem Zeitpunkt gab es dann, sesshaft werden ist immer ein Problem, ab dem Zeitpunkt gab es dann Massaker etc. Das heißt, das waren sehr kriegerische Gesellschaften und dann kamen, vor 5000 Jahren kamen circa die, kam der erste Überfall aus der pontischen Steppe, das waren die Yamnaya, also Hirtenleute, die brachten das Pferd und die Streitaxt und die und die Pest und haben wahrscheinlich eine Menge Männer da gemetzelt und eine Menge Frauen geschwängert, weil ein Drittel unserer Gene ist immer nur Yamnaya, ein Drittel ist anatolische Ackerbauern und ein Drittel ist Jäger und Sammler. Die späteren Entwicklungen haben keinen Niederschlag mehr. Also
2-3% Neandertaler.
Und 2-3% Neandertaler. Also so ungefähr, also wenn Sie mal wirklich spannende Krimis lesen wollen, empfehle ich die Bücher etwa von Jens Krause, Leipzig. Das ist einer, der diese Front vorantreibt. Aber jetzt gibt es keine gescheite Uni mehr, wo nicht irgendwelche Paläogenetiker an irgendwelchen Knochen herumforschen. Ja.
Sehr spannend. Du hast erst kurz die Biophilie des Menschen erwähnt und wie wichtig die Tierwelt und die Natur für die Entwicklung des Menschen ist. Mir fällt dazu ein, dass die meisten Kinder als erste Worte Miau bzw. Wow Wow haben. Das heißt, das
ist
so,
ist das so? Ja,
ein Bezug dazu.
Ja, klar. Die Biophilie-Hypothese ist gut und schön, aber wir Naturwissenschaftler sind natürlich, also Hypothesen sind nur dann was wert, wenn man sie testen kann. Sonst fallen sie in den Bereich des Glaubens und das ist nicht unser Aktionsbereich. Das heißt, wie testet man die Idee, dass Menschen sozusagen von Natur aus instinktiv nahezu an den Dingen der Natur interessiert sind? Die Judy Deloach wollte das auch nicht testen. Das ist eine amerikanische Kollegin, die interessiert war, mit welchen Vorstellungen, mit welchen geistigen Repräsentationen kommen Babys bereits auf die Welt. Und die hat 3-6 Monate alten Babys Bilder und Dinge der wirklichen Welt gezeigt. Und zu ihrer Überraschung zunächst kriegt man die längsten Aufmerksamkeitsspannen dieser Babys mit Tieren. Und das, mein Gott, schauen Sie mal in der Buchhandlung oder in der Bücherei, die Bücher für die unter 10-Jährigen sind eigentlich ausschließlich tierbezogen. Und daher auch die ersten Lautäußerungen. Also, und das ist natürlich eine interessante Geschichte, weil das ist ein Blick in unsere jüngste evolutionäre Vergangenheit. Das heißt, wenn Babys mit diesem großen Interesse zur Welt kommen, dann muss das in unserer jüngsten evolutionären Vergangenheit ein wichtiger Faktor gewesen sein. Und zweitens definieren dann die Kinder selber eine der Bedingungen für ein optimales Aufwachsen und das ist Kontakt mit Tieren und Natur. Also wenn das nicht passiert, dann kommen gewisse Defizite oder sozusagen eine geringere Resilienz zum Beispiel gegen mentale Probleme später im Leben raus. Ne?
Also Resilienz hast du eine Gefestigkeit, damit die Erkrankungen eher nicht.
Kann man ja messen zum Beispiel. Man kann Populationen anschauen, zum Beispiel die mit Hund leben und die oder aufwuchsen und die ohne Hund aufwuchsen oder die in Grünumgebung aufwuchsen und die mitten in der Stadt aufgewachsen sind. Muss auch nicht alles verloren sein. Nicht? Kommt ganz darauf an, wie. Und dann kann man vergleichen, wie resilient, also wie widerstandsfähig diese Leute gegen das Auftreten von psychischen Problemen im Erwachsenenalter sind. Das geht zum Beispiel in Skandinavien, wo man die Daten nicht nur hat, sondern auch vernetzen kann, natürlich anonym. Ich spreche jetzt von einer Untersuchung in Dänemark, die auf 1,5 Millionen Datensätzen beruht, und da merkt man eindeutig, also sozusagen, wenn in der Kindheit Kontakt mit Tieren und Natur fällt, gibt es später geringere Resilienz bezüglich mentaler Probleme. Wäre nett, wenn man in Österreich vielleicht die Daten, die ja jeder sammelt, nicht? Österreich ist ein Datensammelland. Wenn es darum geht, dass die Wissenschaft das dann auswerten soll, dann funktioniert das nicht, weil es nicht vernetzbar ist. Also das ist komplett krank im Hirn. Nicht? Das haben wir ja gesehen, was sich da ausspielt bei dieser Covid-Geschichte, wo es auch nicht an der Datenlage lag, sondern darin, dass die Modellbauer sozusagen die Daten nicht vernetzen durften. Nicht? ist pervers.
Also eigentlich liegt es dann nicht am Gehirn, sondern am System, dass das System es nicht zulässt.
Das System ist immer eine gute Ausrede für die Leute dahinter. Nicht?
Also deren Gehirne.
Ja, also zuerst kommt das System, dann kommt der PC und dann kommt lang nichts und dann kommt das Gehirn.
Okay.
Was mich jetzt wieder zum Thema Schule bringt, das heißt, man müsste eigentlich in der Frühschule schauen, dass, wenn man resiliente Bevölkerung will, dass die Kinder viel mit dir jetzt da haben.
Ja, auch nicht. Also sozusagen, man muss das nicht unbedingt übertreiben. Das heißt, ideal ist halt auch aufwachsen, wenn ein Hund in der Familie ist oder so, dann ist das nicht schlecht für ein Kind. Und in der Schule muss man halt dem auch Rechnung tragen. Je jünger die Kinder, umso stärker ist dieses Bedürfnis. Ne? Sozusagen bei pubertären oder nachpubertären Kindern kann man dann schon ein bisschen verkopfter werden. Ne? Das ist kein Problem. Ne?
Ich frag deswegen auch, weil du, glaube ich, da mitgearbeitet hast, an so einen Lehrplan, wie man Hunde in die Schule bringt, oder?
Da war ich einmal eine Zeit lang ein Teil davon. Das war aufgrund schon auch unserer Daten am Beginn der 2000er Jahre. Es gab dann eine Ministerialrätin im Unterrichtsministerium, die gesagt hat, Präsenzhunde in der Schule ist eine gute Sache. Nicht? Und dann haben wir sowas ausgearbeitet wie Richtlinien. Und das war dann auf der Homepage vom Unterrichtsministerium. Das heißt, es gibt offiziell die Empfehlung sogar vom Unterrichtsministerium, mit Präsenzhunden zu arbeiten, wenn es geht. Und in der Zwischenzeit gibt es auch Zertifikation, wenn Lehrpersonen das so wollen. Nicht? Aber ich meine, das Ganze ist natürlich Zubehör. Wir reden viel von Schulreform und bringen nichts zusammen. Nicht? Österreich hat eins der teuersten Schulsysteme und nicht unbedingt die besten Ergebnisse, was die Skills betrifft, wie die Kinder rauskommen. Nicht? Ich rede jetzt nicht vom Land, ich rede jetzt vor allem von der Stadt. Nicht? Lesen und Schreiben sollte man schon kennen, wenn man die Volksschule verlässt. 20% kennen das nicht wirklich gut. Da braucht man nicht, mein Gott, da muss man den Lehrpersonen einfach die Freiheit lassen und man muss auf die Qualität derselben schauen. Seit wir die Hattie-Studien kennen, wissen wir, dass der einzig wirklich robuste Faktor für Qualität der Schule die Qualität der Lehrer ist oder der Lehrerinnen. Nicht? Aktiv und passiv kritikfähig, flexibel, wenn das klappt, ist Schule super. Ganz wurscht, wie das System ist. Nicht? Ja, bei uns dreht man immer an den Systemschrauben und an den
Ja, na, die Ausbildung ist da, glaube ich, das Allerwichtigste.
Das Wichtigste. Also, und da könnte man noch was tun, ja.
Ja, ich erlebe das als Therapeut auch immer wieder, okay. dass ich gefragt werde, welche Schule denn gut ist für die Kinder. Und ich kann dann immer nur sagen, das hängt von Lehrer und Lehrerin ab, die sie dann haben. Und da ist es egal, ob das jetzt die Eliteschule ist, die Sardaya ist, oder die Schule ums Eck.
Ja. Die Eliteschule gehen die Kinder ja nicht, damit sie besonders gescheit werden, sondern damit sie möglichst von jenen segregiert sind, die sich diese Elite-Schulen nicht leisten dürfen. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht. Das sind gesellschaftliche Prozesse.
Nicht. Damit sie die Netzwerke schon bald bilden.
Ja, na, wenn Sie schauen, auch unsere sozialistischen Politiker, wo gehen deren Kinder hin? In die teuren Privatschulen. Ne? Warum wohl?
Okay. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass das der Grund war, warum es vor
fünf... Nicht der Herr Ackerl, das ja, ist ein wirklicher Sozialist.
Warum es vor fünf oder vor vier die Lehrerbildung quasi plötzlich auf 6 Jahre aufgestuft haben, also die müssen jetzt 12 Semester studieren gehen, wenn sie unterrichten wollen, und das gleichzeitig, wo alte Lehrer vielfach in Pension gehen, darum haben wir jetzt quasi keine Lehrer an die Schulen in Österreich und das zieht sich durch von... Volksschule über Mittelschule bis AHS und so weiter und so fort. Was mich aber da in der Hinsicht noch interessiert, weil ich was gelesen habe, wo ich überhaupt keinen Bezug habe, es ist ja irgendwo gestanden, du bist Präsident des Clubs der Eurasier.
Ah, das war mal. Also okay. meine Frau und ich, wir waren da sozusagen länger im Vorstand. Das ist, ich glaube, 30 Jahre lang. Das ging so, wie es immer geht. Nicht? Der Verein hat irgendeinen herzeigbaren Präsidenten gesucht und dann haben sie mich gefragt und dann habe ich halt langsam genug Nein, zu langsam Nein gesagt, also war es dann. Und wenn du bei einem Verein einmal was bist, dann kommst du ja von den Positionen immer weg, nicht? Weil der Andrang vor allem junger Leute, Vereins zu meiern, ist ja nicht besonders groß. Und so bis vor wenigen Jahren, weil meine Frau ist immer noch im Eurasia-Verein involviert. Und das ist insofern interessant. Erstens ist es eine Hunderasse, die noch wirklich strikt nach Gesundheitsgesichtspunkten gezüchtet wird. Zweitens sind es relativ genetisch wolfsähnliche Hunde, was sich daran äußert, dass sie ein bisschen ruhiger und distanzierter sind als andere. Und ja, das sind einfach tolle Hunde und das ist ganz nett, wenn man viel Leute kennenlernt und viele Geschichten sieht etc. Also die letzten 30 Jahre war ganz interessant, okay. Aber irgendwann reicht es einmal, ja.
Ich finde das ganz lustig, weil ich bin jetzt nicht so ein Hundekenner, darum habe ich auch nicht gewusst, dass Eurasia eine eigene Rasse sind. Ich habe mir nachher nicht der Tochter Kurtis Vorstand von alle Menschen, die in Eurasien leben. darum habe ich nachgefragt, aber jetzt ist mir einiges klar geworden.
Also, ich hasse nicht Putin. Also.
Okay.
Ja, das mit den Vereinen finde ich eine durchaus interessante Beobachtung, weil ich mich das selber auch in mehreren Vereinen betrifft. Und trotzdem sind Vereine ja etwas, wo so die Zusammengehörigkeit ja dokumentiert wird, dass zusammen etwas, ein gemeinsames Interesse verfolgt wird. Und das Nachlassen dieser Zusammenkünfte scheint ja mehr und mehr zu werden. Also es ist auch schwierig mit dem Nachwuchs. Und trotzdem kehrt ja das zu diesen menschlichen Universalien auch, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dieses Gemeinsame.
Ja, aber nicht unbedingt immer in derselben Vereinsstruktur. Nicht? Also die Zeit hat sich gewaltig geändert. Seit ein paar Jahren sind wir alle mit Smartphone unterwegs, seit es Smartphone gibt. Also es haben 2/3 der Menschheit haben Smartphone. Dadurch ist Fotografieren zu einer menschlichen Universalie geworden. Wozu wird Smartphone genutzt? Naja, schon ein wenig zum Telefonieren, aber sehr stark, um Fotos zu machen, um sich mit anderen über sogenannte soziale Netzwerke zu vernetzen. Das heißt, es hat sich schon ein bisschen der Kontext geändert. Ne? Und das kommt vielen Dingen entgegen, die Menschen so drauf haben. Erstens, unser stärkstes Bedürfnis ist sozusagen, wir sind hypersozial, unser stärkstes Bedürfnis ist, sich sozial zu vernetzen, aber nicht unbedingt immer face-to-face. Face-to-face bringt schon auch die Komplikationen, dass man mit den Emotionen der anderen konfrontiert ist und dass der nicht immer ein freundliches Gesicht macht. Das geht viel einfacher über WhatsApp, ne? Da ist man immer freundlich. Ich sage nur, sozusagen die Randbedingungen für Kommunikation haben sich stark verändert. Das müssen Soziologen beantworten, ob junge Leute halt weniger gern Verantwortung übernehmen als früher, weiß ich nicht. Sie sind ja nicht unpolitischer als früher, sie sind nur anders politisch, nicht? Sie dürfen sich nicht einmal auf die Straße kleben, ohne dass wir uns aufregen. Aber das ist ja ein toller Bereich, nicht? Mit was können junge Leute die Alten noch aufregen? Mit langen Haaren? Nein. Wenn ich heute heimkomme und sage, Papa, ich bin schwul, sagt er, ja wunderbar, gratuliere, ich möchte einen Freund kennenlernen. Kann man auch nicht. Also was macht man? Man macht das, was die Leute ärgert und momentan ist die Straßen kleben. Nicht?
Oder Kunstwerke anschütten.
Oder Kunstwerke anschütten. Ist auch schon wieder vorbei, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Nicht? So, aber ich sage nur, also die klassische Organisation in Vereinen, es sind ja nicht alle jungen Leute, dass das so ist. Manche finden ja Gefallen dran, nicht? Es ist halt die Verbindung zwischen den Generationen in den Vereinen. Das braucht man, das hat man in den sozialen Netzwerken auch nicht so. Da kann man sich eher die Blasen aussuchen, wo man ist. Nicht? Das sind lauter so Geschichten, die lauter Möglichkeiten, die es heute gibt, die es früher nicht gab. Nicht alles ist negativ, aber das verändert einfach unsere Kommunikationsmuster, unsere Gesellschaft und zwar ziemlich radikal.
Das Radikale ist das, was ich dabei nämlich aufhört, weil wir haben ja irrsinnig viele Gesichtsmuskeln, die uns ermöglichen, Gefühle auszudrücken. Wenn ich jetzt nur mehr mit dem Handy irgendwelche Nachrichten schreibe, da fällt ja ein ganz wesentlicher Teil der Kommunikation quasi weg, der wahrscheinlich ja auch entwicklungsgeschichtlich von Bedeutung.
Na sicher.
Nicht? Sonst gab es das ja nicht.
Sozusagen der Ausdruck unserer Emotionen durch Mimik und Körpersprache ist schlicht und einfach Instinktverhalten. Mit der Fähigkeit kommen wir zur Welt. Da gibt es kulturell nur ganz wenig, was da modifiziert wird. Ganz egal, ob Leute aus Papua-Neuguinea oder aus Mitteleuropa, sozusagen wir haben identisches Ausdrucksverhalten im Umgang miteinander. Nicht? Und das ist der Kern jeder Kommunikation. Es kann natürlich unter Umständen relativ praktisch sein, wenn ich das rausnehme. Nicht? Ich kann auf der Sachebene kommunizieren etc. Aber es ist jeder von uns wahrscheinlich schon mal eingefahren mit Ironie im Netz, nicht? Oder soziale Medien. Also das ist fast ironiefrei, das verstehen dann die Leute nicht mehr. Wahrscheinlich, weil der Klang der Stimme und der Ausdruck der Emotionen nicht passt. Nicht? Also ganz interessant. Nicht? Wir Menschen sind die am radikalsten sozialen Wesen überhaupt. Wir haben mit Abstand die differenzierteste Gesichtsmuskulatur aller Primaten. Was machen wir damit? Wir drücken unsere Emotionen aus. Und wenn im ersten Lebensjahr sozusagen die Babys sattsauber trocken aufgezogen werden, aber nicht jene soziale Zuwendung kriegen, die sie erwarten, dann kommen die entweder sozial inklusive physiologisch stark beeinträchtigt aus dem ersten Jahr, dass sie sterben. Und das gibt's kaum bei anderen Tieren. Also da geht's um ganz spezifische Qualität der Betreuung, die wichtig ist, und zwar wesentlich wichtiger als bei anderen Tieren.
Da gibt's diesen fürchterlichen Still-Face-Versuch, den man im Internet anschauen kann, dass eine Mutter, die eine gute Beziehung mit ihrem Kind hat, dieses Kind völlig ausdruckslos anschaut und das Kind verzweifelt.
Ja.
Ja, also man bricht den Versuch dann auch ziemlich geschwind ab und der wird nicht allzu oft gemacht, aber das macht es so deutlich, was du gerade gesagt hast.
Ja, und das Lesen, das wechselseitige Lesen von Emotionen ist bei unserer Beziehung zu Kumpantieren, zu Hunden auch wichtig. Es ist gezeigt worden, dass uns die sehr genau lesen die ganze Zeit, was manchmal ein bisschen ein Problem darstellt, nicht? Wenn man wie die letzten 15 Jahren am Wolfsforschungszentrum standardisierte Versuche macht, das heißt mit einer Versuchsperson, die dem Hund oder dem Wolf bekannt ist, ja, und die agiert plötzlich wie ein Zombie ohne irgendwelche emotionalen Ausdrücke, nur um die standardisiert zu machen, dann sagt der Wolf, du bist aber halt komisch und kümmert sich im Wesentlichen nicht mehr drum. Aber der Hund sagt, um Gottes Willen, was ist denn da los? Und zerbröselt völlig. Nicht? Also da muss man irrsinnig aufpassen. Also manche der Unterschiede, die wir am Anfang gefunden haben, sind darauf zurückzuführen, dass Hunde wesentlich sensibler sind auf menschlichen Ausdruck wie sozialisierte Wölfe. Nicht? Also
hängt das jetzt
dann? Muss man daheim auch aufpassen, wenn man in Gegenwart eines Hundes wenig nett interagiert mit anderen Menschen, sinkt man in dessen Achtung. Also bedingungslose Zuwendung gibt es bei Hunden auch nicht. Also sind's besonders freundlich, wenn der Hund zugegen ist, sonst blamieren sie sich.
Ist das jetzt rassenabhängig, weil du zuerst gesagt hast, die Eurasier sind nach Wolf ähnlich und es gibt ja mittlerweile relativ viele sehr, sagen wir mal, ins Extrem gezüchtete Hunde, die ja quasi so als Taschenhunde zum Beispiel mitzunehmen sind. Ich sage leider immer etwas despektierlich, so ein bisschen behaarte Wanzen.
So ein Nanohund?
Wir sind noch Hunde.
Ja, klar, also es gibt einen einzigen Wolfstyp auf der Welt, kleine, große, dicke, dünne, aber einen einzigen Wolfstyp. Aber es gibt 400 FCI anerkannte Hunderassen. Es gibt unglaublich viele Fülle von Hunden. Und da gibt es Hunde, die sind genetisch wolfsähnlich und Hunde, die sind relativ weit weg schon. Weit weg hast aber auch nur 95% Wolfsgene. Also das hat selbst der Dackel noch. Nicht? Also selbst der Dackel ist noch eine Art Wolf, auch wenn er nicht so ausschaut. Nicht? Also das bedingt schon kleine Unterschiede in den Eigenschaften, zum Beispiel. Ja, auch deswegen, weil wir drauf gekommen sind, dass die großen Unterschiede zwischen Wölfen und Hunden so nicht existieren, sondern es sind eher kleine, aber wichtige Unterschiede. Zum Beispiel, dass Hunde Hierarchien viel stärker respektieren als Wölfe. Dass sie sich einfach besser auf uns verlassen und beziehen, etc., etc. Aber das haben so ziemlich alle Hunde gemeinsam. Das heißt, wenn man manche Romantiker heute wollen wieder mit zahmen Wölfen leben oder mit Wolf-Hunde-Hybriden, dann ist das nicht, weil sie kommen mit dem Vieh nicht zurecht. Wölfe sind nervenschwach und brauchen ein ganz bestimmtes Umfeld. Andererseits führen sie gern in der Partnerschaft. Sie sind strikt auf Teilen gebürstet. Der Wolf wird nie verstehen, warum der Inhalt des Kühlschranks nicht auch ihm gehört. Und der weiß auch, wenn er einmal zugeschaut hat, wie der Kühlschrank aufgeht, wie das geht. Ja. Also im Lernen von Kausalzusammenhängen sind Wölfe viel besser als Hunde, etc. etc. Das heißt, sie wollen nicht mit einem zahmen Wolf leben, das sage ich Ihnen. Also der Dackel reicht, der ist wunderbar, da ist genug Wolf drin. Oder der, was auch immer.
Oder der Eurasier.
Oder der Eurasier, ja.
Wobei es für die Entwicklung ja gut ist für die Kinder. Gibt es irgendwie besonders kinderverträgliche Hunde?
Nein, aber es gibt natürlich, es gibt ja nicht nur unterschiedliche Hunderassen, weil damit die Hunde unterschiedlich ausschauen, sondern die kommen ja zum Großteil aus irgendwelchen Gebrauchslinien. Das heißt, nicht jeder Hund ist gleich. Nicht? Es gibt Hunde, die werden heute noch auf hohe Aggressionsbereitschaft gezüchtet gegen Menschen oder gegen andere Tiere. Oder Bereitschaft ist wichtig. Die sind nicht per se aggressiv, sondern die kann man entsprechend trainieren. Denken Sie an Malinois oder denken Sie an die Molosser. Molosser sind seit 7000 Jahre Gefährten im Krieg. In alle möglichen Richtungen geht es. Und auf der anderen Seite überwiegen heute die eher netten Hunde in Händen netter Menschen. Das sind von Haus aus die alten Schlittenhunderassen, wie der Husky und der Samoyede. Das sind wahnsinnig nette Hunde, die jagen nur wie die Hölle. Die mussten sich früher selbst ernähren, also man darf sich nicht wundern. Also wenn du einen Husky an der Leine hast oder einen Wolf an der Leine, nicht wenn es Reh aufspringt, kannst du mit einem Wolf vernünftig reden, dass wir jetzt nicht jung gehen. Das kannst du mit einem Husky nicht mehr. Pusch, der ist komplett weg. Nicht? Also so ungefähr. Und es gibt die modernen Rassen, wie zum Beispiel Golden Retriever, also die modernen Jagdhunderassen, wie Golden Retriever und Labradors, die auch drauf gezüchtet sind, wirklich wahnsinnig nett mit allen Leuten zu arbeiten. Nicht? Und dazwischen haben wir alles andere. Aber ich meine, es ist nicht notwendig, aber manche Leute bilden sich heute ein, sie müssen mit Kangals oder Marimanus, also mit diesen Herdenschutzhunden leben. Das macht die Zusammenleben mit Hunden nicht gerade sicherer. Aber wenn man ordentliche Leadership abliefert bei so einem Hund, ist er auch ein relativ sicherer Hund. Also,
was macht es da unsicher?
Naja, unsichere Leute haben unsichere Hunde. Also ich muss wissen, was ich will. Das ist ähnlich wie in der Schule. Ein guter Lehrer ist nicht der Diktator, aber liefert gute Leadership ab. Ist daheim mit Kindern dasselbe, ist mit Mitarbeitern im Betrieb dasselbe. Nicht? Das ist nicht die Faust am Tisch, die Qualität ausmacht, sondern das ist sozusagen die Motivationsfähigkeit, das ist der Schmäh, das ist sozusagen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun. Das ist es, nicht? Was den Unterschied macht, und das brauchen Hunde. Und da wird auch aus einem Hund mit einem relativ aggressionsbereiten Hintergrund kann ein sozial verträglicher Hund werden. Muss aber nicht. Wenn da was schief geht, dann allgemein muss man sagen, vor 20 Jahren gab es ungefähr 600.000 Hunde in Österreich, jetzt gibt es fast 800.000. Das sind die offiziell gemeldeten Zahlen. Und die Hundehaltung wurde sicherer. Also es wird weniger gebissen als früher. Rassen wie der deutsche Schäferhund, die zugehörigen Halter und die Abrichteplätze sind eher in den Hintergrund getreten. Heute dominiert eine kooperative Einstellung im Zusammenleben mit Hunden, und das hat sie durchaus sicherer gemacht.
Weil ich habe mittlerweile mitbekommen, dass viele Leute gerne einen Hund haben. Ja, sie gehen und holen sich einen. Die Frage ist, sind alle gut geeignet?
Alle Leute oder alle
Hunde? Das ist vielleicht der richtige Hinweis.
Natürlich. Das heißt, wenn Leute welpenschwanger im Gehirn sind, dann setzt gern das Denken aus. Das ist schlecht. Weil Leute sollen sich schon überlegen, was passt denn zu mir? Nicht? Wenn ich weiß, dass ich eher ein bequemer Mensch bin und ich lege mir einen Border Collie zu, dann ist das verrückt. Nicht? Dann bin ich die nächsten 15 Jahre damit beschäftigt, sozusagen zu verhindern, dass der Border Collie durchdreht. Obwohl es gesund ist, wenn man sich bewegt. Nicht? Und wenn ich einen bezogenen Hund will, dann lege ich mir keinen Husky zu. Nicht? Das sind keine Bindungsexperten. Das heißt, ich sollte nach Eigenschaft gehen und nicht so sehr nach Aussehen. Das wäre ganz gut, weil wir haben so eine Fülle von unterschiedlichen Hunderassen. Und da finde ich sicher was, was gut zu mir passt. Und bitte höllisch aufpassen wegen der Gesundheit. Nicht? Nicht alle Rassen und Züchter achten darauf. Man kann sich einen Hund aus dem Tierheim holen, dann gibt's halt dort das Personal, das sagt, pass uns auf, der Flocke wird vielleicht besser zu Ihnen passen wie der, nicht? Also, sozusagen Empathie ist wichtig im Umgang mit Tieren und im Zusammenleben, aber genauso wichtig ist, wie auch in menschlichen Partnerschaften, das Hirn einzuschalten. Also Empathie gepaart mit Wissen.
Und Expertise beizuholen, um auch eine natürlich gute Entscheidung treffen zu können.
Obwohl, heute musst du einen Hundeführerschein machen, aber wenn du ein Kind kriegst, musst du keinen Kindführerschein machen.
Ja. Die Kinder sagen ja relativ bald Auto, wollte ich zuerst nur
aber, besonders, wenn die Väter entsprechend ticken. Ja,
jetzt möchte ich nur eins fragen, weil wir haben original nur 2,5 Minuten Sendezeit, dann müssen die Zuhörer am Radio wieder aussteigen und können nicht mehr nachfragen. Früher war es so, dass ich mir gedacht habe, Hunde sind eher am Land, in der Stadt nicht. Weil man gedacht habe, Hunde in der Stadt sind arm. Gut, und in der letzten Zeit habe ich das ein bisschen beobachtet und ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig liege oder nicht. Aber mir kommt vor, wenn man in der Großstadt spazieren geht, sieht man mehr junge Damen mit einem Hund spazieren gehen, wie mit einem männlichen Freund. Hat das...
Ja, sicher. Also erstens, mit zunehmender Verstädterung werden auf der Welt mehr und nicht weniger Hunde gehalten, was damit zu tun hat, dass Hunde, wenn man gut mit ihnen lebt, gute soziale Unterstützer sind und Leute stabilisieren können. Keine Wundermittel, aber es ist nett, mit einem Hund zusammenzuleben. Nicht? Wie war die Frage? Also das geht nach oben und sozusagen Hundehaltung in der Stadt ist nicht per se böse. Es ist ähnlich wie mit Naturverständnis generell. Wir haben heute in der Stadt wesentlich mehr Naturverständnis als am Land etwa, wo die Natur zu 90, das übertreibe ich mal ein bisschen, aber zu 90% aus Maisäckern und aus Eingeneration Stangelwald besteht, Fichte. Ne? Sozusagen in den Stadträndern haben wir entsprechende Naturbeziehung. Ähnlich ist auch mit der Hundebeziehung und sozusagen, wenn ich mit einem Hund ordentlich zusammenlebe, also ihm das gibt, was er braucht, mich regelmäßig bewege, dann gehören Hunde durchaus in die Stadt nicht. Ist auch im Land so, dass der Garten nicht die Unternehmungen ersetzt. Nicht.
Ah, das ist richtig.
Ja. Schnell verabschieden, 30
ja.
Sekunden.
Okay, Kurt, herzlichen Dank. Das ist unglaublich. Wie immer könnte man noch eine Stunde anhängen. Danke für dein Kommen. Ja, danke auch an das Publikum, das hier so aufmerksam gelauscht hat. Und danke dir, Jochi, für die Technik.
Ja, danke auch an Freien Radio B138, wo das jetzt bald ausgestrahlt wird. Und bevor wir weiterreden, spielen wir nur eine Nummer, dass wir uns quasi down coolen können. Genau, und Papa sagen können. Bis zum nächsten Mal. Und da war ich jetzt wieder frech und habe nichts genommen, was du vorgeschlagen hast, sondern was mir gefällt. Wir hören in Richard Ashcroft und der singt so gut, Check the Meaning. Ich glaube, das ist auch das, was die Wissenschaftler gern hätten. Danke. I wonder what I'll find.
came up and said, there's gotta be something more. We're Mohammed, Alabama, Jesus Christ, and knocking down my door. Takes a female form. There's no time, no space, no law. We're out here on our own. Can you hear what I'm saying? Got my mind meditating. It's life doing its thing.